Zuerst nochmal ganz kurz als Hinweis an alle, es gibt ja eine Ausschlussklausel für die Veranstaltung. Das heißt, wenn hier Leute rassistische oder rechte Kommentare, Beiträge liefern oder wenn hier Leute im Publikum sind, die dafür bekannt sind, dass sie in der rechten Szene aktiv sind, haben wir hier das Hausrecht heute und wir werden von diesem Hausrecht auch Gebrauch machen und dementsprechend die Leute dann bitten bzw. nachdrücklich bitten, den Veranstaltungsort zu verlassen. Hintergrund ist einfach, dass das eine geschützte Atmosphäre, ein geschützter Raum sein soll, wo ein Austausch stattfinden kann und wir sind davon überzeugt, dass das mit rassistischen Hetzern oder gar Schlägern passieren kann. So, das erstmal vorweg als Formalia, die steht auch unten dran, ich glaube, die meisten haben es auch gelesen. Schön, dass ihr alle hier seid. Vielen Dank vor allen Dingen auch an das Kunsthaus hier in Erfurt, dass wir hier sein können, was ein wirklich sehr schöner Raum ist. An der Stelle auch nochmal ein Dank an den LAP Erfurt, die diese Veranstaltung finanzieren. Ansonsten, der Kontext von dem Ganzen, warum wir hier sitzen, ist, glaube ich, den meisten bekannt. Das ist der sogenannte Ballstedt-Fall. Ein Prozess, der jetzt seit Dezember letzten Jahres am Erfurter Landgericht läuft. Der Hintergrund ist ein Anschlag auf eine Kirmesgesellschaft vor knapp 2 Jahren, am 9. Februar 2014, mit sehr vielen Verletzten, sogar schwer verletzten Menschen. Und wenn man sich so ein bisschen anguckt, die Geschichte von rechter Gewalt in Thüringen, dann muss man tatsächlich sagen, dass es einer der schwersten Angriffe war, den man hier in Thüringen zu verzeichnen hatte. Nun läuft der Prozess, wie gesagt, gegen 14 Personen und eine Frau, also 14 Männer und eine Frau so rum. Und die Erwartungen sind schon recht hoch. Also ich war jetzt selber auch noch nicht da, ich gucke mir das morgen auch zum ersten Mal an, aber von außen sind die Erwartungen schon relativ hoch an den Prozess. Vor allen Dingen, weil es natürlich auch hier wieder, und das ist ja üblich in vielen solchen Fällen, um die Frage geht, wird dieses rechte Tatmotiv anerkannt, wird das in der Strafzumessung später berücksichtigt oder nicht. Und bis es dahin kommt, das ist ja ein sehr, sehr langer Weg. Es ist bis in September, soweit ich weiß, terminiert. Sprich, das wird sich noch eine Weile hinziehen. Was ist der Kontext des Ganzen? 2014 war dieser Übergriff. Das war schon eine Zeit, wo wir hier einen massiven Anstieg rechter Gewalt in ganz Ostdeutschland oder in ganz Deutschland zu verzeichnen haben. Letzte Woche haben wir als Beratungsstellen für betroffene rechter und rassistischer Gewalt unsere Gesamtzahlen für Ostdeutschland und Nordrhein-Westfalen veröffentlicht und wir kommen auf 1757 Angriffe alleine im Jahr 2015. Das ist annähernd eine Verdopplung zu den Zahlen, die wir 2014 hatten. Und auch für Thüringen gilt das, was die Kolleginnen und Kollegen von ESRA in ihrem Monitoring gemacht haben, dass auch hier eine Verdopplung der Angriffe stattgefunden hat und Hauptbetroffenengruppe sind, das Hauptmotiv ist Rassismus und das andere Hauptmotiv sind sogenannte politische Gegner, also Leute, die sich Neonazis in den Weg stellen oder die Geflüchteten helfen. Und das ist, glaube ich, auch ein Stück weit der Kontext, in dem das ganze Ballstedt-Verfahren zu betrachten ist. Ich habe hier 4 spannende Leute neben mir sitzen, die alle was in dem Kontext erzählen können. Doch, ich glaube, die sind sehr spannend. Einerseits haben wir Andrea Röpke, ganz rechts außen, ist, glaube ich, auch den meisten Leuten links von euch, links, ganz links. Aber sie ist eine Rechtsextremismus-Expertin, würden einige sagen, also beschäftigt sich seit Jahrzehnten ganz lange schon mit Neonazismus in der Bundesrepublik, ist Fachjournalistin, hat unzählige Sachbücher dazu geschrieben, war jetzt auch Sachverständige im NPD-Verbotsverfahren in Karlsruhe, genau. Also eine gefragte Frau, in vielen Untersuchungsausschüssen auch immer mit sehr interessanten und wichtigen Einsichten und Recherchetätigkeiten in dem Themenfeld. Dann habe ich neben mir Sebastian Haag sitzen, Journalist aus Thüringen und berichtet vor allen Dingen zu dem Themenfeld Rechtsextremismus, Neonazismus und hat hier dementsprechend einen Einblick, wie das vor Ort funktioniert. Und dann neben mir 2 Anwälte aus dem Ballstedt-Verfahren, einerseits Christian Piatschik und Sven Adam. beide vertreten Betroffene in dem Verfahren und machen das, glaube ich, auch in anderen Verfahren. Ne? Also ihr vertretet immer wieder mal das Opferrecht und das ist schon bald. Haben da ein bisschen Einblick und werden uns, glaube ich, ganz interessante Sachen erzählen können, wie der Stand des Verfahrens gerade ist. Ich bin Robert Kuschel, ich bin nicht aus Thüringen, ich bin aus Sachsen in dem Fall. Ich leite dort die Beratungsstelle für Betroffene rechter Gewalt und vertrete als Sprecher unseren Bundesverband, also den Bundesverband der Beratungsstellen. Und freue mich, dass ich hier heute eingeladen worden bin, um diese Veranstaltung zu moderieren. Ich würde auch gleich die erste Frage so ein bisschen an Sven stellen, dahingehend, wie geht es den Betroffenen eigentlich gerade, jetzt wo das Verfahren schon einige Zeit läuft, wie ist der Stand des Verfahrens und wie ist vielleicht auch die Erwartung der Prozessbeteiligten an das Verfahren?
Also die Frage, wie ist allen Betroffenen als Geschädigte von diesem Verfahren, die kann ich so gar nicht beantworten. Ich kann das natürlich nur individuell hinsichtlich derer sagen, mit denen ich da gesprochen habe. Wir versuchen das immer so ein bisschen zu trennen, dass die einzelnen Betroffenen nicht so viel miteinander über dieses Verfahren sprechen, um den Aussagegehalt der jeweiligen Zeugenaussage in dem Verfahren nicht zu schwächen. Ich kann es hinsichtlich der Person, mit denen ich gesprochen habe, insoweit sagen, dass es ihnen natürlich mit so einem Verfahren nicht gut geht. Es ihnen auch mit dem Ereignis als solchen selbstverständlich nicht gut geht. Also wir haben es ja hier mit einem massiven Gewaltakt zu tun, mit erheblichen Körperverletzungen, die natürlich auch zu psychischen Schäden geführt haben, wo Leute mit Angst in demselben Dorf immer noch leben, in dem auch die Nazis in diesem gelben Haus immer noch leben. Das macht natürlich was mit einem. Das macht insbesondere dann was mit einem, wenn man jetzt nicht zu dem, sagen wir mal, üblichen Feindbild von den Nazis dazu gehört. Also wenn man jetzt als Punker oder als Antifaschist, der ständig sich in den politischen Auseinandersetzungen mit Nazis befindet, in so einer Situation kommt, dann ist das natürlich ganz, ganz schlimm, überhaupt keine Frage, aber es ist eine Auseinandersetzung, mit der man vielleicht rechnet. Wenn man allerdings als Kirmesgesellschaft in solche Situationen gerät, und einfach nur als Bewohner dieses Dorfes, dann ist das eine ganz andere Sache, weil es völlig unerwartet kommt und der Angriff sozusagen noch viel vehementer auch im Kopf stattfindet. Insofern ist das natürlich für die Betroffenen eine besondere Ausgangssituation. Jetzt das Verfahren als solches ist für die Betroffenen selbst von viel Spannung geprägt, weil man sich schon auch fragt, wie geht das jetzt das Ganze weiter. Am Anfang war das ja alles sehr spannend, da kam halt irgendwie auch sehr viel Presse zusammen, sehr viele Betroffene kamen zu den ersten Verhandlungstagen, um den Prozessauftakt als solches mitzuerleben. Dann ist leider im Rahmen des Verfahrens, da kommen wir sicherlich im Rahmen des Abends auch nochmal dazu, so ein bisschen so eine Trägheit eingetreten. Das ist mitunter auch der Frage, wie eine Beweisaufnahme stattfindet, geschuldet, aber muss eigentlich so nicht sein, wo wir bestimmt nachher auch nochmal hinkommen. Und diese Trägheit hat auf keinen Fall auf die Betroffenen selbst umgeschlagen, das überhaupt nicht, sondern hat so ein bisschen zu so einer, also auch nicht Frustration geführt, aber auf jeden Fall zu so einer Erwartung, dass jetzt mal irgendwas passieren muss, dass es jetzt auch mal weitergehen muss und dass jetzt auch mal weiter erforderliche Vernehmungen stattfinden müssen und es jetzt nicht dazu führen darf, dass es jetzt zu Verschleppungen kommen darf, weil halt irgendwie bei manchen von den Nazis die Volksgesundheit im Augenblick gerade sehr beeinträchtigt ist und deswegen hin und wieder mal der eine oder andere Schnupfen dazu führt, dass irgendwie plötzlich diese Verhandlungstage nicht weitergeführt werden können. Was auch dazu geführt hat, dass mitunter auch Vernehmungen abgesagt werden mussten von den von unseren Mandantinnen und Mandanten. Und das ist natürlich in Anführungsstrichen ziemlich ätzend. Weil man kann vielleicht in der Nacht davor schlecht schlafen, man bereitet sich irgendwie darauf vor, gedanklich, und man will eigentlich nur den Abschluss dazu finden, dass man endlich selbst ausgesagt hat, um dann dem Verfahren weiter auch beiwohnen zu können, weil wir als Nebenklagevertreterinnen und Vertreter auch die Order rausgegeben haben, dass niemand im Zuschauerraum vorher gehen soll und sich das angucken soll, bevor die eigene Aussage nicht gemacht worden ist, um die Aussage nicht zu schwächen. Und insofern sind da die Erwartungshaltung, dass es jetzt irgendwie mal so weit kommen kann, dass man selbst aussagen kann, natürlich irgendwie recht groß. Aber es zieht sich halt. Ne? Das ist auch eine Kritik, die wir im Augenblick gerade an dem Verfahren haben, dass es sich zieht und irgendwie man das Gefühl hat, es kommt nicht so richtig voran. Das vielleicht mal so als Eingang.
Dann wäre ja tatsächlich auch ein bisschen die Frage, also die nächste Frage ein Stück weit auch dahingehend, wenn du sagst, dass eigentlich die Medien am Anfang waren irgendwie alle da, haben darauf geguckt, was da passiert. Mittlerweile ist es ein bisschen ruhiger geworden. Stellt sich ja schon die Frage, bei welchen Stellenwert hat denn dieses Verfahren in der Öffentlichkeit und in der Pressenlandschaft in Thüringen? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich würde sagen, das Verfahren hat schon einen überdurchschnittlich hohen Stellenwert. Ich glaube, das kann man sagen. Und zwar nicht erst, seitdem es das Gerichtsverfahren als Gerichtsverhandlung gibt mit Hauptverhandlungen und allem drum und dran. Sondern es ist auch tatsächlich der gesamte Überfall ja auch medial relativ groß aufbereitet worden. Also es war damals an dem Samstag, es war damals in allen Montagsausgaben aller Zeitungen drin. Es ist im Internet vorher schon rauf und runter gelaufen. Die Kollegen vom MDR haben dann ja auch noch diese Meldungen recherchiert, nachdem der Verfassungsschutz da ja bereits die Verabredung zu dem Überfall mitgehört hat. Das ist auch überall rauf und runter gelaufen. Von daher, das, was du auch gesagt hast, das ist der mit ziemlicher Sicherheit größte Überfall von Rechtsextremen in den vergangenen Jahren, wenn nicht sogar seit 90 oder einer der größten seit 90 auf jeden Fall auch war, eben nochmal mit einer ganz anderen Opfergruppe. Das hat sich, glaube ich, auch in der Berichterstattung wiedergespiegelt. Dann gab es immer mal wieder auch nach dem eigentlichen Überfall immer mal wieder so Zwischenstandsmeldungen, wie ist jetzt die Staatsanwaltschaft, wie weit sind die, was sagen die Nebenklägervertreter, wann wird jetzt tatsächlich der erste Gerichts- oder der Prozessauftakt sein. Das ist schon relativ breit berichtet worden. Wo ich absolut zustimmen würde, ist, natürlich ist der Prozessauftakt nochmal für eine öffentliche Aufmerksamkeit ein Fokus, ein Brennglas, da hat man wirklich nochmal drauf geguckt, da waren alle da, da waren überregionale Kollegen dann auch mit da und insofern, da würde ich auch den Nebenklägervertretern überhaupt nicht widersprechen. Jetzt, wo das so richtig losgeht, wo auch die ganzen formaljuristischen Scharmützel dann ausgetragen werden, wo dann Befangenheitsanträge gestellt werden und. Das ist halt medial nicht ganz so einfach zu vermitteln. Das ist auch sozusagen medial schlicht und ergreifend zu brutal. Das klingt jetzt nicht unbedingt so super spannend. Und von daher hat die Aufmerksamkeit jetzt wieder ein bisschen nachgelassen. Nichtsdestotrotz, zu bestimmten, besonders spannenden Verhandlungstagen ist die Aufmerksamkeit nach wie vor da. Als zum Beispiel das erste Mal Zeugen aus der Nacht ausgesagt haben, Betroffene aus der Nacht ausgesagt haben, da war das Interesse nochmal tatsächlich groß und ist auch breit berichtet worden.
Andrea Röcke, wie würdest du das einschätzen, diesen Angriff auch aus so im bundesweiten Kontext? Also was sind das eigentlich für Täter? Welche Verbindungen haben die in der Neonazi-Szene? Weil es ist ja schon, es ist ein äußerst brutaler Angriff, dieses Gelbe Haus, was es dort gibt in Waldstedt, was von Nazis gekauft worden ist und bewohnt wird, hat ja auch eine bundesweite Bedeutung. In welchem Kontext, dieses Setting hat das da eigentlich stattgefunden?
Also ich habe ja relativ schnell mich damit im Februar 2014 auseinandersetzen müssen und ich finde, dieser Übergriff in Waldstedt hat genau das dieser Überfall hat den Charakter, vor dem wir am allermeisten Angst haben, dass da wirklich so ein Rollkommando kommt. Das kennen wir als Journalisten, das kennen viele von Ihnen, dass da tatsächlich so ein Rollkommando kommt, professionell die Zeit stoppt, zuschlägt und wieder verschwindet und dann auch noch diese Demaskierung, dann diese unglaubliche Brutalität, also nicht dieses Zögern und Diskutieren oder das ist natürlich eine Qualität gewesen, die uns 2014 umgehauen hat. Aber man muss das natürlich jetzt im Kontext sehen, bundesweit. Also ich kann nicht mehr folgen, ehrlich gesagt. Also wir haben momentan eine Fülle von Prozessen, Anschlägen. Wir haben immer noch die NSU-Verfahren, die Untersuchungsausschüsse, wie schon erwähnt wurde. Also ich merke auch, wenn ich Kollegen bundesweit, wenn ich unterwegs bin oder bei Veranstaltungen und lasse den Begriff Waldstedt fallen, ich erinnere, versuche immer wieder dran zu erinnern, auch in den Texten, ich greife es immer wieder auf, aber es ist nicht mehr im Kontext, weil wir einfach diese Fülle von Angriffen auf die Flüchtlingsheime haben. Wir haben gerade in Niedersachsen bei mir läuft der Prozess Salz-Hemmendorf-Prozess, der auch sehr, sehr brutal ist, wo auch wieder mal der politische Charakter erstmal der ganzen Sache abgeschworen werden sollte, von wegen politische Einzeltäter aus der Nachbarschaft. Das heißt, wir haben natürlich momentan als sogar als Fachleute ist es schwer, wirklich dran zu bleiben. Und dann das, was Sven auch schon sagte, ein Tag die Woche, also es ist quasi für Berichterstatter, für Journalisten, für überregionale Interessenten an diesem Prozess auch unheimlich schwierig, da dann auch das Ganze zu verfolgen. Es gibt ja super Homepages dazu und es gibt auch gute Sachen zum Nachlesen, aber es ist wirklich ganz, ganz schwierig, da dran zu bleiben, finde ich. Und gerade weil Ballstedt so ein Ausmaß, wirklich so ein unglaubliches, so einen unglaublich aggressiven und auch organisierten Charakter hatte und vor allem, was ich auch immer wieder finde und was Gott sei Dank jetzt so durch Naun, also Naun könnte jetzt so Gott sei Dank vielleicht so eine kleine Zäsur sein, dadurch, dass die Anschlagsserie im brandenburgischen Naun tatsächlich jetzt einem NPD-Kreisrat, Gemeinderatsmitglied zugeschrieben wird, der zusammen mit anderen Nazis diese Anschlagsserie anscheinend begangen hat, hat das Ganze wieder, geht es wieder so ein bisschen auch in die Tendenz, wir haben tatsächlich so eine organisierte terroristische Struktur und vor allem, es sind ja keine Zufälle, der Überfall in Ballstedt ist ja kein Zufall gewesen mit den Leuten, die dort zugeschlagen haben, man kennt die, also ich kannte das Gelbe Haus, kenne ich persönlich noch nicht, muss ich mir dringend auch mal antun, aber ich kenne Krawinkel und ich kenne die anderen Wohnprojekte, man kennt SKD, also Dirlewanger und so weiter, man kennt deren Vernetzung. Es sind ja keine Zufälle. Da, wo diese äußerst brutalen, konzertierten, organisierten terroristischen Anschläge stattfinden, da ist eine gefestigte Struktur und das haben wir genauso auch bei den Anschlägen auf die Flüchtlingsheime. Und von daher müssen wir natürlich da tierischen Druck machen.
Jetzt ist irgendwie, also sozusagen, ist klar, das sind so richtig krasse Nazis, das liest man ja auch, dass es Schränke sind, die tragen irgendwie auch ihre. Naja, also es ist ja wirklich so, die sind angsteinflößend, wenn man sich die Bilder anguckt, auf ihren T-Shirts tragen die ziemlich klar ihre Meinung vor sich her. Wie ist das im Gericht? Also wie wirkt es, Christine, und was ist eigentlich auch über die Täter nochmal detaillierter bekannt geworden im Gerichtsverfahren?
Also im Gerichtsverfahren, glaube ich, ist über die Täter noch gar nichts bekannt geworden, ne? Außer das, was sie selber präsentieren. Wir haben, glaube ich, ja noch mal andere Perspektive. Uns sitzt da so eine Wand von 15-plus-Nazis gegenüber, plus ihre Verteidigerinnen und Verteidiger. Das ist manchmal unschön anzusehen. Also da werden Kleidungsstücke getragen, die nicht nur die üblichen Nazi-Marken sind, also Thor Steiner, Ansgar, Arian, sondern da trägt man auch mal einen Pulli, wo draufsteht Support your local hooligan mob oder MMA oder Too White for You. Die machen da einfach überhaupt gar kein Bild raus. Einer der Angeklagten hat eine Combat 18 Tätowierung. Das ist völlig klar für Leute, die sich mit der Szene beschäftigen, was das für Menschen sind. Also wir haben da auch Vertreter von drei sehr beliebten, also bundesweit beliebten Rechtsrock-Bands, RAC-Bands. Also Andrea hat es angesprochen, SKD, der Kopf der Gruppe sitzt da als vermeintlich Hauptangeklagter, Sonderkommando Dirlewanger. Die waren auch auf dem Soli-Sampler für Ralf Wohlleben vertreten, haben auch so Szeneklassiker gemacht wie Brüder schweigen, was sie auch vor Gericht tun, sie schweigen dazu. Dann sitzt da jemand, der bei Skuld war oder ist, ein bisschen unklar, zwei Mitglieder von Unbeliebte Jungs aus Sonneberg, also das sind alles auch Namen in der Rechtsrock-Szene. Da ist ganz klar, wo die herkommen. Im Verfahren selbst ist es bis jetzt wenig zur Sprache gekommen. Erstens, weil natürlich die sich überhaupt nicht eingelassen haben. Also den einzigen vollständigen Satz, den wir von einem Angeklagten bis jetzt gehört haben, war, ich habe ein altes Auto und es ist kaputt gegangen auf der Fahrt hierher.
Und ich bin krank.
Ja, und in der Pause hat auch einer über ein Mikro mal Pommes Rot-Weiß bestellt, weil er das irgendwie auch mal ausprobieren wollte und den Knopf, weil er dann leuchtet, drückt. Also solche Sachen. Aber das Gericht hat bis jetzt, zumindest in seinen Äußerungen, gesagt, dass es das nicht als politischen Prozess führen möchte. Was natürlich dazu führt, dass man erstmal so als gerade Nebenklagevertreter und Vertreterin so ein bisschen sich der Magen zusammenkrampft und man sich denkt, naja doch, du musst es doch schon tun, liebes Gericht, weil auch die Strafzumessungsregeln das Tatmotiv beleuchten wollen. Aber da hat die Staatsanwaltschaft sehr schnell eingehakt und gesagt, auch ich, ne, also als Staatsanwaltschaft sehe das als einen politischen Prozess, weil eben diese Tatmotivation für mich eine Rolle spielt. Also gehen wir eigentlich davon aus, dass wir nicht umhin kommen, das nochmal zu thematisieren. Vielleicht ist es
aber kann man das denn thematisieren, wenn die nichts sagen? Also ist das sozusagen so deutlich aus der Tat ableitbar und oder an den Sachen, die sie tragen, dass das irgendwie eine Rolle spielt?
Naja, ich finde, ich habe ja noch nie in einem Prozess, wo die Angeklagten der rechten Szene zuzuordnen waren, mal wirklich einen gesehen, der sich hingesetzt hat und gesagt hat, ja, ich bin rechts und ich habe das auch gemacht, weil das ein Andersdenkender war. Aber wir sind ja jetzt eigentlich immer noch relativ am Anfang, weil es so schleppend vor sich geht. Wir haben da durchaus noch Zeugen, die auf der Zeugenliste stehen und unserer Meinung nach kein Zeugnisverweigerungsrecht haben, die dann schon mal berichten werden können, was das für Leute sind, woher sie die kennen. Und dann kommen sie, wenn sie der Wahrheitspflicht Genüge tun, auch nicht umhin, das zu präsentieren.
Du hast ja auch in dem Bereich nochmal detaillierter recherchiert, was so diese Vernetzung von den Tätern ist, welche Rolle die spielen. Wie würdest du das einschätzen?
Naja, was glaube ich relativ eindeutig ist, dass sich da sozusagen der Querschnitt ein guter schauderiger Querschnitt der Thüringer Neonazi-Szene also getroffen hat. Also die Angeklagten sind in allen Teilen Thüringens verbandelt, das ist glaube ich relativ klar. Das ist also kein Problem, wo man jetzt sagen kann, dass die wohnen halt in Ballstedt und das ist halt in Ballstedt passiert und alles, was weiter als 4 Kilometer von Ballstedt weg ist, hat mit diesem Problem nichts zu tun. Das führt, glaube ich, auch dazu, dass die mediale Aufmerksamkeit in Thüringen und tatsächlich sogar auch in den angrenzenden Bundesländern und offensichtlich ja sogar bundesweit doch nochmal relativ groß ist. Also ein Großteil kommt da aus Südthüringen, dann sind da Leute dabei, die eben in Mittelthüringen irgendwie zu Hause sind, aufgewachsen sind. Und wenn man sich das eben näher anguckt, dann sieht man eben genau die Verbindungen, also SKD zum Beispiel und auch in diese Rechtsrock-Szene dann da mit rein. Und von da aus dann wiederum eben auch jenseits, dass sich nicht nur die Leute kennen, sondern dass diese Leute, die da in Ballstedt, die da in Erfurt vor dem Landgericht jetzt stehen und auf der Anklagebank sitzen, dass die dann eben vernetzt sind mit anderen relativ prominenten Neonazis in ganz Thüringen. Also Köckert ist da ja immer ein Name, der wieder auftaucht. Dann ist ein Name, der immer wieder auftaucht, Tommy Frank. Der eine sitzt in Ostthüringen, der andere sitzt in Südthüringen, kennen sich super. Also von daher sieht man schon die hohe Mobilität, die rechte Szene hat, in Thüringen und eben auch darüber hinaus. Das sieht man vor diesem Hintergrund wirklich, glaube ich, sehr, sehr gut in diesem Ballstedt-Verfahren. Und damit dann eben auch verbunden die hohe Gewaltbereitschaft und Gewaltaffinität, die mitbringen.
Und ist es jetzt, Andrea, ist es dieser organisierte rechte Terror, den man da sieht, exemplarisch? Du hast das ja so ein bisschen schon angerissen, das Thema.
Ich würde das gerne vorher noch anders einstufen. Ich kenne seit Ende der 90er Jahre, kenne ich natürlich auch die Entwicklung um den Thüringer Heimatschutz. Ich habe Kapke Wohlleben in Jena über die Jahre hinweg beobachtet, war immer wieder hier. Und wir haben schon damals natürlich immer mit Hilfe der engagierten Leute hier vor Ort, das kann man als Außen nicht regionaler Journalist sonst nicht leisten, aber wir haben ja immer vor dieser wahnsinnig offenen, radikalen, gut strukturierten Nazi-Szene, vor allen Dingen aus Jena, aber vor allem und eben aus Thüringen gewarnt. Und was ich jetzt wieder bezeichnend finde, wir haben sehr, sehr eine schwache NPD, wir haben radikale Scheinparteien wie der Dritte Weg und die Rechte und wir haben wieder eine äußerst radikale, auch wegweisende Nazi-Szene, die sich gerade ganz, ganz starke Mischszenen, sprich in der Rocker-Szene, Hooligan-Szene und so weiter ausbreitet und gar keinen Hehl mehr daraus macht. Also sie müssen sich ja auch irgendwie bei dieser rassistischen Bewegung, die wir schon im bürgerlichen Spektrum bundesweit jetzt beobachten, müssen sie sich ja davon abheben und sich ganz radikal gerieren. Und worauf ich hinaus will, ist, wir haben wieder Thüringen an der Spitze. Wir haben nach den ganzen Erfahrungen des NSU, nach den Erfahrungen der 90er Jahre, haben wir wieder so eine Thüringer Szene, ist ja nicht von nicht zufällig, dass die SKD-Leute und die Krawinkel-Leute und Jonastal-Leute und so weiter, dass die diese Zeichen gesetzt haben, Rollkommando loszuschicken und Angst und Schrecken zu verbreiten. Also das heißt, also mir schwant so ein bisschen, dass das Ganze in dieser militanten, sagen wir mal mit einem Bein in der Illegalität stehenden Neonazi-Szene viel mehr wahrgenommen wird und viel mehr Zeichen bedeutet, als wir das vielleicht zurzeit überhaupt einschätzen können. Man darf ja auch nicht vergessen, dass diese Verbindung nach insbesondere nach Chemnitz, die schon in den 90er Jahren besonders erschreckend und gut ausgeprägt waren und ja auch gut funktioniert haben, wie wir heute alle wissen, dass wir die jetzt gerade wieder beobachten. Also wir haben ja, SKD ist ganz eng verwandelt, zum Beispiel mit der Chemnitzer Band Blitzkrieg. Blitzkrieg-Leute haben beim Untertauchen des NSU geholfen, SKD hilft jetzt bei den Soli-Aktionen. Wir haben dieses ganz offene Hantieren mit der Illegalität, dieses ganz offene Hantieren mit Provokationen, dieses Zeichensetzen, das macht mir gerade wieder sehr große Angst.
Eigentlich machen sie genauso weiter wie bisher, genau, und eigentlich kümmert sie das gar nicht, was drumherum
passiert. Ja, und ich glaube noch genauer, also ich glaube, das ist noch prägnanter, das müsste man auch noch mal genauer analysieren, weil man merkt das in anderen Regionen, in anderen Bundesländern ist es etwas verklausulierter, ist es etwas, finde ich, etwas weniger offen zu beobachten. Aber ein Teil, also diese rechtsterroristische Geschichte, da kann man natürlich drüber diskutieren. Wir haben natürlich diese rechtsterroristischen Tendenzen, also Beilstedt ist da schon etwas separat, weil die rechtsterroristischen Tendenzen ja in den letzten Monaten ganz explizit eigentlich gegen Flüchtlinge und Flüchtlingshelfer gerichtet waren und die Brandanschläge und so weiter ja in erster Linie eben auch rassistisch bedingt waren. Und wie gesagt, das sind zwei verschiedene, oder es ist vielleicht eine Tendenz, die dahin führt. Aber ich glaube, man muss Beilstedt im anderen Kontext zurzeit sehen. Also ich, wie gesagt, und vor allen Dingen die Nazi-Szene. Also ich mache mir so ein bisschen Sorgen, wir haben ja bei den Sicherheitsbehörden, es hat sich ja eigentlich gerade bei den Verfassungsschutzämtern, ist ja alles nur zum Schlechteren noch geworden. Die sind ja nicht geschwächt, sondern noch gestärkt aus den ganzen Geschichten hervorgegangen, haben noch mehr Gelder als vorher bekommen, können die Reform an Praxis weiterführen. Also ich sehe da momentan mit großer Sorge, ob wir diesmal wirklich wahrnehmen, was sich da an Radikalität wieder hier in Thüringen entwickelt.
Zu den Sicherheitsbeamten oder Sicherheitsbehörden kommen wir gleich nochmal, aber würdest du das teilen, diese Einschätzung? Also nochmal vielleicht mit dem eher lokaleren Blick oder regionaleren Blick?
Ich würde mal sagen, also ich wäre auch vorsichtig, ehrlich gesagt, Beilstedt in einen Topf zu werfen mit Rechtsterrorismus und Angriffen auf Flüchtlingsheime. Also das scheinen mir auch zwei Paar Schuhe zu sein, weil einfach die Opfergruppe eine andere ist und weil, das scheint glaube ich auch relativ klar inzwischen zu sein, die Dynamik, die da dahinter steht, ist irgendwie nochmal eine andere. Also das ist alles furchtbar und alles schlimm, da gibt es überhaupt nichts zu relativieren, aber da steht eine andere Dynamik dahinter, wozu man vielleicht auch wissen muss, dieser Übergriff hat sich ereignet an einem Wochenende, wo in Thüringen auch Neonazi-Aufmärsche stattgefunden haben. Also da waren ohnehin, da war eine gewisse Szene hier, da war ein gewisses Klientel hier, die waren irgendwie aufgeputscht. Es gab dann einen Vorfall in Weimar. Also da spielt nochmal eine Eigendynamik rein. Ich wäre da auch vorsichtig, dass das als Rechtsterrorismus irgendwie einfach so einzuklassifizieren. Was ich auch so sehe ist, es gab damals nach Auffliegen der NSU, nachdem dann der erste Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss Anfang 2012 angefangen hat zu arbeiten, gab es so zwei Erwartungsmuster. Was passiert mit der rechten Szene? Erwartungsmuster Nummer 1 war, die sind total verschüchtert jetzt und jetzt kommt hier alles ans Licht, was da die ganze Zeit schon im Argen lag, und deshalb werden die jetzt sich zurückziehen und werden ganz vorsichtig agieren und werden in ihrer öffentlichen Wahrnehmung sehr zurücktreten. Wahrnehmungsmuster Nummer 2 oder Erklärungsversuch Nummer 2 war damals, die werden sich total angestachelt fühlen. Die finden das total toll, was da passiert ist. Die werden das als Beleg dafür sehen, dass das mit der ganzen Untergrundgeschichte funktioniert, dass man die Sicherheitsbehörden austricksen kann, dass man jahrelang morden kann im Untergrund. Und jetzt, so, jetzt muss ich überlegen, 5 Jahre später ungefähr, 4, 5 Jahre später, würde ich sagen, das ist tatsächlich eher auf das Schema Nummer 2 oder auf das Szenario Nummer 2 zugetroffen hat. Also, dass die sich irgendwie zurückziehen, würde ich sagen, so tatsächlich nicht erkennbar. Das mag Ende 12, Anfang 13 vielleicht gewesen sein. Gerade jetzt auch in der Flüchtlingskrise ist, wenn man sich anguckt, was in Thüringen überall zurzeit aufmarschiert mit Tügida, mit Zügida, mit dem Dritten Weg. regelmäßig irgendwelche Veranstaltungen, die auch wirklich gerade als dann diese Pegida-Ableger Tygida und Sygida angefangen haben zu mobilisieren, wo die Nazis wirklich in den äußersten Süden des Freistaats gefahren sind, in den äußersten Norden, in den äußersten Osten, immer die gleichen Leute, die haben einfach eine öffentliche Sichtbarkeit und scheuen sich da auch überhaupt nicht mehr, sodass man davon reden könnte, dass die NSU da irgendwie zu einem Zurückziehen geführt hat, in keiner Weise.
Ich würde an der Stelle kurz noch was ergänzen. Also ich teile auch die Einschätzung, dass man da jetzt wohl noch nicht von Rechtsterrorismus an der Stelle sprechen kann. Allerdings bin ich schon der Auffassung, dass wir uns da in einer Vorfeldorganisierung befinden. Und dieser Organisierungsgrad, wie der an diesem Tag zur Gänze ausgetrieben worden ist, sozusagen, wie er auch zutage getreten ist, war derart verschachtelt und eng verwandelt, dass ich es nicht nur auf eine Aufstachelung und auf einen vielleicht einen hohen Adrenalingehalt oder sonst irgendwas zurückführen würde, sondern da ist auch eine Verbundenheit bei diesen Leuten, die aufgrund eines, also die stellen das ja dar, als hätte es da irgendwann mal auch einen Angriff gegeben auf dieses Haus, einen angeblichen Steinwurf, da wird ja die Beweisaufnahme noch aufklären müssen, inwieweit es das wirklich gegeben hat, aber da wird im Augenblick gerade so ein Märchen erzählt, als wäre das sozusagen so eine Art Gegenschlag auf einen Angriff auf dieses Haus gewesen, potenziell, aber die Art, wie dieser Angriff danach, dieser Gegenschlag in Anführungsstrichen durchgeführt worden ist, ist derart aggressiv, derart klar militant und derart durchorganisiert gewesen, dass ich nicht umhin komme, da für mich festzustellen, das sind Leute, bei denen es mich nicht wundern würde, wenn man 2 oder 3 Jahre später dann mal hört, dass sie nicht mehr in der Legalität leben.
Also das würde ich überhaupt nicht bestreiten, auf jeden Fall, aber ich glaube nicht, und das ist ja auch, glaube ich, bisher die These von niemandem, dass die sich irgendwie mal 6 Monate gezielt vorher hingesetzt haben und sagen, wir überfallen jetzt zu diesem Zeitpunkt diese Kirmesgesellschaft. Aber dass diese Strukturen, die es da gibt, teilweise in der Illegalität, sehr dazu beigetragen haben, dass der Überfall so passiert ist, wie er passiert ist, dass sie sich da auf einem ganz kurzen Weg verabreden konnten und dann da mit der Stoppuhr innerhalb von 2 Minuten, dass das geholfen hat, d'accord, keine Frage.
Jetzt muss man ja mal sagen, also eigentlich nach dem, was irgendwie wir alle vom NSU wissen, was wie viel darüber geredet wurde, welche Konsequenzen eigentlich daraus gezogen werden sollten, müsste man ja eigentlich zum Schluss kommen, dass die Sicherheitsbehörden total wachsam sind. Also wäre jetzt so, ne, die These eigentlich, ne, müsste man denken, so Wahnsinn, aber jetzt ist es irgendwie so, der VS in Thüringen hat ein Telefonat mitgehört. Erzähl mal den Kontext kurz und welche Rolle das eigentlich spielt.
Also es gab relativ zeitnah nach dem Überfall eine Meldung beim MDR, wo auch immer diese Info hergekommen ist. Das ist sogenannte G10-Maßnahmen, das heißt Telekommunikationsüberwachung bei zumindest einigen der jetzt Angeklagten gegeben haben soll. Und die Überschrift war sehr reißerisch, aber gut, das muss man als Medium vielleicht auch machen. Verfassungsschutz hört Verabredungen von Lobby. Wir wissen nicht, was da im Wortlaut gesagt worden ist. Man wird sich sicherlich im Rahmen dieses Prozesses noch damit auseinandersetzen müssen, dürfen wir das erfahren, was dort mitgeschnitten worden ist. Es kam dann so peu à peu auch raus, dass es der Verfassungsschutz mit Sichten live am Kopfhörer saß und gesagt hat, jetzt fahren die nach Beistetten, na, mal gucken, was die da jetzt machen. Klingt da alles nicht so gut. Sondern das wird wenn man das weiß, wie G10-Maßnahmen funktionieren, also die schöpfen das ab, beim Provider zeichnen das mit und hören sich das halt Montag, Dienstag, hören die sich das dann an und gucken dann mal, ob da was Spannendes dabei war. Ich gehe davon aus, dass der Verfassungsschutz die Zeitung liest, also mein Mutmaß ist das ja, und sich dann Montag schon mal hingesetzt hat und gesagt hat, naja, wir gucken mal, wen wir aus Beistett da eine G10-Maßnahme haben und das dann auch in das Verfahren gegeben haben, aber nicht im Wortlaut.
Und welchen Einfluss hat das auf das Verfahren?
Bis jetzt noch gar keinen, weil wir uns darum streiten. Und
wovon gehst du aus? Welchen Einfluss kann sowas auf das Verfahren haben? Also,
naja, also wenn wir mutmaßen, dass es dort tatsächlich eine mündliche Verabredung über Telefon gab, dahin zu fahren, dann könnte das natürlich von einem erheblichen Beweiswert sein, insbesondere bei schweigenden Angeklagten, bei Geschädigten, die natürlich jetzt keine Leute bislang wiedererkannt haben von den Angeklagten, kann das eine erhebliche Indizwirkung haben zu Tatbeteiligung und Tatausführung. Es könnte entscheidungserheblich sein, ja.
Okay. Aber dann heißt es doch im andersrum auch, eigentlich haben wir die auf dem Schirm, die Jungs. Oder nicht? Naja, gut, aber.
Klar. Ja, wenn man Wagner und Co. nicht auf dem, also ich meine, die Typen nicht auf dem Schirm hat, dann weiß ich nicht, dann machen sie ihren Job nicht, oder nicht? Also ich meine.
Ja, wir reden über Thüringer VS, ne?
Ja.
Genau, der hat jetzt keinen guten Ruf, aber.
Ja.
Wird ja alles besser.
Das war in der letzten Woche eine irrwitzige Situation im NPD-Verbotsverfahren in Karlsruhe, dass man auf einmal als Sachverständige mit dem Verfassungsschutz
argumentiert hat,
wie gefährlich die NPD sei. Also das war schon. Und da konnte man dann auch sehen, dass dann auch sehr wirksam sogar Herr Meyer-Plater da aus Sachsen hat also sich richtig Mühe gegeben und nochmal betont, wie wichtig die NPD doch sei. Immerhin habe sie im Jahr 2017 in Sachsen allein 17.000 Menschen auf die Straße gebracht. Also da hat man gemerkt, oh Mann, da ist ja Potenzial da. Wenn sie wollen, können sie. Ja, also ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich meine, diese Szene in Ballstedt, auch Ballstedt war einfach selbst für mich, nicht als Nicht-Thüringerin, war Ballstedt ein Begriff. Und ich meine, dass da, wenn G10-Maßnahmen in solchen Ausmaßes durchgeführt werden, wo sonst, bitteschön, wenn nicht dort. Ne? Also,
aber hat denn die Polizei nach so einem Fall, also hat die denn in dem spezifischen Fall adäquat reagiert danach? Also das ist ja ganz oft der Vorwurf, der im Raum steht, dass irgendwie die Betroffenen abgewiesen werden, man nichts von dem Motiv wissen will, man eigentlich, also so, ist es da, wie ist das, ich meine, ihr seid da am nächsten dran, ihr hört das ja auch von den Betroffenen am Ende, wie die sich behandelt fühlen, so.
Ich habe mal auf einer ähnlichen Veranstaltung gesessen und habe dort gesagt, dass ich der Auffassung bin, dass die Ermittlungen im späteren Verlauf gut geführt worden sind. Zu Beginn allerdings katastrophal verliefen. Und der Auffassung bin ich tatsächlich, je mehr man da jetzt in diesen Prozess einsteigt, je mehr man Informationen bekommt, auch immer noch. Also tatsächlich bin ich der Auffassung, dass die Polizeibeamten, die vor Ort unmittelbar angetreten sind, Dilettanten waren und letztendlich sogar noch die Opfer zu Tätern gemacht haben. Da wurden Nachrichten kolportiert, wonach es angeblich eine Kneipenschlägerei gewesen sei. Wer weiß, wo diese Nachricht hergekommen sein soll. Das kann man sich dann auch nur noch von so offiziellen Stellen vorstellen, die da irgendwelchen Unsinn erzählt haben, direkt noch in der Nacht. Und da sind dann halt auch so Sprüche gelaufen wie, naja, wenn man sich halt mit denen anlegt, muss man sich nicht wundern, dass man so ein Echo kriegt. Und wenn ich das von Polizeibeamten höre, dann frage ich mich schon, wessen Geisteskind solche Beamten sind. Anscheinend ist, ich will jetzt nicht sagen, da hat irgendwie eine Kehrtwende in der Gesinnung eingetreten, aber es haben andere Leute offenbar die Ermittlungstätigkeiten übernommen und haben dann das Ganze etwas anders geführt. Trotzdem bleibt natürlich bei den Betroffenen selbst in so einer Konstellation was hängen. Und das ist natürlich auch was, was mit einem macht. Nämlich halt auch jetzt nicht unbedingt, dass man den Glaube an den Rechtsstaat verliert oder sowas, aber schon, dass man zumindest sich erstmal die Frage stellen muss, wer ist ja eigentlich das Opfer und wer ist hier der Täter, wenn man vom Polizeibeamten so behandelt wird. Ne? Der Aufschlag, hau nach.
Ich suche nach vorsichtigen Worten. Ich glaube, dass der öffentliche Druck, den die überregionale Berichterstattung ausgeübt hat, auf die Ermittlungsbeamten durchaus Wirkung gezeigt hat, nämlich eben nicht mehr von einer Kneipenschlägerei. Also ich als Betroffener, wenn ich das gelesen hätte, wäre ausgerastet, gesprochen wurde, aber ich glaube, dass auch jetzt im Prozess die Thüringer Ermittlungsbehörden bislang und auch die Thüringer Justiz, wobei ich ausdrücklich nicht das Gericht meine, ein absolut desolates Bild abgegeben haben. Also wir haben schweigende Angeklagte, dann denkt man sich als Verteidiger hat man dann so ein bisschen Sorge drum und als Nebenklagevertreter oder Vertreterin denkt man dann immer so, naja, wir haben ja noch Vernehmungsbeamte und Vernehmungsrichter, die sich ja dann daran erinnern werden, gerade in so einem Fall, wo man dann auch denkt, es gibt ja, also in Thüringen gibt es eine BAO CESAR, das ist eine Einheit im Landeskriminalamt, die sich nur mit rechten Straftaten beschäftigt, also oder beschäftigen soll. Und dann geht man immer davon aus, da sitzen Leute, die kennen ihre Pappenheimer, also die sind ja offensichtlich auch eingerichtet dafür, dass sie die Strukturen erkennen. Und wenn man fragt, dann dürfen die nichts sagen zu Strukturerkenntnissen, zu den Angeklagten, dann erinnern die sich nicht wirklich, was da gesagt worden ist. Und dasselbe Bild geben die Ermittlungsrichter ab. Also da wirklich für den Prozess ein gutes Urteil abzugeben, ist massivst schwer. Da kann man sich natürlich Gedanken drüber machen, wo kommt das her? Also ist das ein strukturelles Problem? Ist das ein personelles Problem? Aber das ist ja jetzt mal fernab von Ballstedt, hat man das ja sehr oft, dass Personen, die Opfer rechter Gewalt werden, also ich saß auf einer Podiumsdiskussion, da ging es um die Opfer vom 1. Mai in Saalfeld und da gab es die Eröffnungsfrage an den dortigen LPI-Leiter, was denn gut gelaufen wäre und was denn schlecht gelaufen wäre. Und ich sitze da als jemand, der der massiv verletzt wurde, der mehrere Tage im Krankenhaus saß und der Polizeichef sitzt neben mir und sagt, ich finde total gut, dass wir keine Sachbeschädigung hatten. Und das finde ich so, also das ergibt langsam so ein bisschen so ein strukturelles Bild, dass es da möglicherweise sich in der Wahrnehmung dessen, was auch den Leuten angetan wird, eine zumindest mangelnde Sensibilität im Umgang mit den Opfern gibt.
Und setzt die sich eigentlich vor Gericht fort? Also ich meine, wenn ich das so höre, das ist ein Prozesstag die Woche. Also ist das jetzt Zufall? Ist das der Richter sieht eigentlich erstmal jetzt kein rechtes Motiv, habt ihr eingangs so ein bisschen gesagt, erst auf Intervention der Staatsanwaltschaft. Also ich meine, man kann ja auch so einen Prozess, so kommt es mir vor, künstlich in die Länge ziehen und vielleicht auch das mediale Interesse nimmt dadurch ab, wenn das eigentlich nur ein Tag die Woche ist, dann fällt das immer mal aus, wenn jemand krank ist. Oder weil irgendwas anderes passiert, ist es strukturell oder ist es zufällig?
Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Richter von vornherein kein rechtes Motiv darin sieht. Also da muss man blind sein, wenn man die Ermittlungsakte gesehen hat und die kennt er. Das, was der Richter versucht, da kann ich die Beisitzer da im Augenblick gerade nicht so richtig einschätzen, aber das, was der Vorsitzende Richter im Augenblick gerade versucht, ist aus irgendwelchen Gründen dieses Verfahren irgendwie zu befrieden. Also der versucht irgendwie so den Fokus daraus zu nehmen, zu sagen, das ist hier eine Auseinandersetzung, wo Rechte, vermeintlich Andersdenkende in der Situation zusammengeschlagen haben, versucht das irgendwie da rauszunehmen, versucht das Ganze auf eine Körperverletzung runterzubrechen. Auf eine gefährliche Körperverletzung, weil gemeinschaftlich und vielleicht auch noch ganz schlimm, weil er hat irgendwie dann auf dem Mund, der will es sicherlich nicht verharmlosen. Aber er versucht, diesen rechten Fokus da sozusagen wegzunehmen. Und das ist natürlich was wir als Nebenklägerinnen und Nebenklägervertreter für fatal halten, weil es letztendlich auch nicht der Ausdruck dessen ist, was an diesem Tag passiert ist. Und natürlich dann auch daraus eine Kritik entsteht. Und die wird sich im Laufe dieses Verfahrens auch noch manifestieren. Und wir werden natürlich darauf drängen, dass der politische Charakter dieses Verfahrens, den dieses Verfahren ganz offensichtlich hat, auch noch weiter zutage treten muss. Was die Staatsanwaltschaft schon angefangen hat, werden wir als Nebenklagevertreterin auch noch fortführen und wir werden auch die Gelegenheiten dazu haben. Nur im Augenblick gerade ist es so, es wirkt ein bisschen so, als hätte das Gericht so eine Art Burgfrieden mit den Verteidigern geschlossen, dass man versucht, dieses Politische irgendwie rauszuhalten. So. Also so ganz verständlich ist das für uns nicht, außer dass man die Sicht des Gerichts hat, das versucht, das so ruhig wie möglich über die Bühne zu bringen. Was sich dann uns auch erklärt, dass das Gericht sehr moderat mit Verfahrensverzögerungen umgeht. Das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, dass da diese Volksgesundheit leidet. Also es gibt bisher eine Situation, wo tatsächlich ein Arzt, welcher Arzt das auch immer war, tatsächlich mal eine Vernehmungsunfähigkeit bescheinigt hat. Und ansonsten ist aber auch jeder Schnupfen ein willkommener Anlass, um einen Prozesstag etwas früher beenden zu können. Ja, also das ist auch seltsam anmutend. Also eine besondere Stringenz, das Ganze schnell durchzuziehen, erkennt man daran nicht.
Und dabei, was mir so ins Auge fällt, ich weiß nicht, ob das so über Thüringen hinaus auch irgendwie bekannt ist. Also es gibt, glaube ich, jetzt unabhängig vom NSU-Verfahren, wo drei Rechte Szeneanwälte eine wichtige Rolle spielen bei der Verteidigung, gibt es in Deutschland gerade keinen Prozess, der so viele Szeneanwälte, aber auch wirklich die Koryphäen in Anführungsstrichen der Szene vereinigt in einem Verfahren, außer in Koblenz. Und Koblenz ist sowieso völlig uninteressant für die ganze Öffentlichkeit, das nimmt gar keiner wahr, das ist ein Mammutprozess, der schon seit Jahren läuft. Aber die ganzen prozessbeteiligten Anwälte, Verteidiger der Szene, die sich dort finden, und da sind es, glaube ich, über 20, ein Großteil von denen sammeln, also das ist einfach ein Zeichen nach innen, das ist ein Zeichen in die Bewegung, in Anführungsstrichen, das ist ein Zeichen in die Szene, wie ernst das auch genommen wird, wenn sie sich nicht irgendwelche Lokalverteidiger nehmen, sondern tatsächlich eben Leute wie Narad und selbst diesen so blassen Junge und so weiter, das sind einfach die bundesdeutschen Anwälte, die da, und Klemke sowieso, der ja einen Ruf genießt, also das ist schon ein klares politisches Bekenntnis, was man überregional auch erkennen muss, was eben so auch in Koblenz ausgestrahlt wurde, aber hier auch im Ballstedt-Prozess eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, um dieses Bekenntnis der Szene auch da ernst genug zu nehmen, finde ich.
Ja, und sie verteidigen ja nicht nur in diesem Verfahren, sondern zumindest einige versuchen dort auch immer wieder eigentlich politische Statements zu setzen. Ne? Also sie nutzen prozessuale Mittel. Man kann nach jeder Zeugenvernehmung kann man eine Erklärung dazu abgeben. Da sagt die Strafprozessordnung, es darf aber den Schlussvortrag nicht vorwegnehmen. Und dann setzen sich da Verteidiger hin und beginnen zu reden. Und nach dem dritten Satz ist einem klar, dass es eigentlich, also ob er das jetzt hier im Gericht erzählt, das hat nichts mit der vorhergehenden Zeugenvernehmung zu tun, sondern das kann er auch genauso gut auf einer rechten Demonstration in der Walachei erzählen. Ja, also von der Niederlassungsfreiheit der Deutschen. Ja, und da würde ich dir ein bisschen widersprechen. Also ja, Befriedung mit der Verteidigung, aber der Preis wird langsam ziemlich hoch, weil da war es auch nicht die Situation, dass das Gericht dazwischen gegangen ist, sondern wir sind dazwischen gegangen. Und eigentlich von einer guten Verfahrensleitung, von dem Gericht, erwarte ich mir, dass ein Gericht da sagt, entweder sie machen jetzt die 257er, also das ist der Paragraph für diese Erklärung, die 257er Erklärung, oder sie lassen das.
Was ist das nochmal?
Das sind diese Erklärungen, die man nach einer Beweiserhebung abgeben darf. Ja, also die dann für diese politischen Statements genutzt werden. Und ich finde auch, dass gerade ein sehr großer Raum eingenommen wird von der Frage, gab es vorher diesen Fenstereinwurf oder gab es den nicht? Also keiner, also zumindest das Gericht und auf der Seite, wo wir sitzen, das sind ja alles Volljuristen, ist doch wirklich der wahnwitzigen Meinung, dass es, und so stellen es ja einige Verteidiger hin, in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen würde, wenn es da eine eingeschlagene Scheibe gibt, dass man in ein Gemeindehaus geht und dort Leute ins Krankenhaus prügelt. Also das kann doch keinem wirklich, also auch nur im Einzelfall einfallen, das argumentativ zu vertreten. Und das lässt das Gericht gerade zu. Und das ist, also ich würde sagen, ja, es ist eine Befriedigung mit der Verteidigung, aber langsam ist es auch eine Kriegserklärung an die Nebenklage.
Gut. Ich würde, genau, weil jetzt, naja.
Stimme ich zu?
Nein, weiß nicht, kann ich nicht. Ich nehme die Einschätzung erstmal so auf. Ich habe gerade bloß überlegt, ob wir jetzt hier noch eine Runde machen oder ob wir erstmal gucken, ob es eigentlich Fragen gibt im Publikum zu dem, was jetzt schon gesagt worden ist, also zum Prozess, zur Einschätzung der Neonazi-Szene hier in Thüringen. Und weil ich mich auch schon immer im Blickfeld jemanden sehe, der sich die ganze Zeit meldet, deswegen würde ich jetzt erstmal deine Frage.
Das ist keine Frage, ich würde das eher nochmal ein bisschen zuspitzen. Ich war nur einen Verhandlungstag da und ich würde sagen, da herrscht eine absolute rechte Hegemonie in diesem Gerichtssaal. Es geht damit los, der erste Angeklagte kommt morgens eine halbe Stunde zu spät, weil er verschlafen hat. In der Pause gehen die Bratwurst essen und kommen nicht pünktlich zurück. Dann sagen sie, wird lapidar gesagt, ja, die essen noch ein Bratwürstchen irgendwie.
Bratwurst.
Unter den sozusagen Zuhörerinnen sind Leute, die tragen ein T-Shirt mit The Final Solution mit einem Sniper drauf. Schäkern dabei mit der Polizei beim Einlass. Die Polizei ist total unprofessionell. Sie sagt alle Namen der Zeugen vor den rechten sozusagen Zuhörern, die Leute, nicht Zeugen, sondern die sozusagen die Leute, die zuhören, die im Zuschauer sagen, per Funkgerät, die Namen wissen, die Adressen liegen offen dort. Ja. Das ist ein absoluter Skandal, was da läuft. Und ich finde, und dann kommt noch hinzu, dass ich finde, dass die, dass sozusagen die Anwälte der Angeklagten leider sehr professionell und sehr aggressiv auftreten. Und ich finde auch da das Gericht, ich habe das eben schon mal so ein bisschen angedeutet, eher das Gericht vor sich hertreiben. Der Beamte von der Einsatzgruppe Cäsar da, der ist in sich zusammengebrochen, der ist förmlich demontiert worden an dem Tag, wo ich denke, in welchem desaströsen Zustand ist eigentlich diese Thüringer Polizei, dass die Leute, die spezialisiert darauf sind, Nazis im Blick zu behalten, noch nie was davon gehört haben, wie mache ich eine Aussage. Der Typ war nicht vorbereitet, also der hatte noch nicht mal seine Sachen gelesen, weil er zwei Tage vorher erst sozusagen die Einladung zum Gerichtssaal bekommen hat, hat er halt zwei Tage frei. Der geht sozusagen völlig unvorbereitet in ein Verfahren, wo wir eben nochmal gehört haben, das hat bundesweit Bedeutung. Ja? Also das ist sozusagen unprofessionell und ich meine, und die Leute, die sozusagen auf unserer Seite im Zuschauerraum waren, hatten in der Pause Schiss auf Toilette zu gehen. So ist die Stimmung in diesem Gerichtssaal. Ja? Also und ich finde, das ist klar muss man sich da ein bisschen zurückhalten, deswegen kann ich es jetzt mal ein bisschen heftiger sagen. Also ich finde, es ist eine absolute, sozusagen, es ist eine rechte Hegemonie im Gerichtssaal und ich finde, die wird viel zu wenig auch in der Presse sozusagen skandalisiert, was da läuft sozusagen. Und da würde ich mir wünschen, dass auch genau darüber berichtet wird, wie das nämlich da läuft. Und da fühlen sich nicht nur wahrscheinlich diejenigen, die dort unmittelbar so zusammengeschlagen worden sind und in diesen Gerichtssaal müssen, in dem spießguten Lauf, sondern auch diejenigen, die dorthin kommen und sagen, ich will mir das irgendwie anhören. Sind genau im Spießrutenlauf ausgesetzt. Und ich finde, das ist ein total fatales Zeichen in die Szene rein, weil die sitzen sehr selbstsicher da, auch wenn sie vielleicht am Anfang geglaubt haben, wir brauchen gute Anwälte, um hier wieder rauszukommen, ist mir selbst nach einem Verhandlungstag schon klar geworden, dass die sich gerade nicht sehr viele Sorgen machen, dass sie da sozusagen, wie sie da so rauskommen. Ich finde, das sind absolut fatale Zeichen, die von diesem Prozess ausgehen und ich finde, das muss thematisiert werden.
Ja. Ist es so, dass es zu wenig in der Presse thematisiert wird? Kriegst du so ein bisschen ab, aber...
Das macht gar nichts, wir kriegen viel ab dieser Tage. ja, nein, vielleicht, ich will es mal andersrum formulieren. Erstens, der Prozess läuft noch ein bisschen und tatsächlich von einer nicht unerwarteten Pressechoreografie wäre es, ich sag mal so im April oder im Mai tatsächlich auch Zeit, mal so ein Eindrucks- oder so ein Atmosphärenstück aus dem Gerichtssaal zu schreiben. Das ist Punkt 1. Im Moment sind wir in der Choreografie, einfach wie Berichterstattung funktioniert, noch sehr nah, dass wir eben erstmal schreiben, es war Prozessauftakt, dann haben wir jetzt den ersten Prozesstag, wo Betroffene gehört worden sind als Zeugen größer gefahren. Da stehen jetzt sozusagen erstmal diese in Anführungsstrichen harten Fakten dann im Vordergrund und üblicherweise ist es so, wenn es dann sozusagen sich wiederholt, wenn es nur noch um Formaljuristisches geht, wenn man die Zeugen schon mal gehört hat, wenn es ins zu sehr Klein-Klein auch für den Leser geht, dass man dann sowas macht. Von daher will ich überhaupt nicht ausschließen, dass man sowas mal macht. Gleichzeitig sage ich aber auch, und das ist sozusagen so ein bisschen ein Problem, das wir auch immer wieder hören, ich würde der These, dass da eine rechte Hegemonie im Gerichtssaal herrscht, tatsächlich ein Stück weit widersprechen. Das kann ab und zu so wirken. Ich muss sagen, ich habe auch den Richter am Anfang tatsächlich, also ich habe andere Verhandlungen erlebt, da ist der Richter noch deutlich mehr vor den Verteidigern, also ja doch in dem Sinne von den Verteidigern gekuscht. Und zum Beispiel witzigerweise, das Handeln der Polizei wird auch teilweise als viel zu krass gewertet gegenüber Rechtsextremen. Da gab es große Anfeindungen, die Polizei würde die Angeklagten übermäßig drangsalieren, das sei alles nicht mehr verhältnismäßig. Die stehen halt auch so ein bisschen dazwischen. Also
wer sagt so?
Wenn sie.
Das war selten, aber wer sagt, also wo wird es thematisiert, wäre jetzt meine Frage.
Es gab Diskussionen nicht nur bei den Anwälten der Angeklagten, sondern tatsächlich auch unter Kollegen, die große Verfahren mitgemacht haben, überregional, die gesagt haben, also so wie hier die Angeklagten, die werden ja da jedes Mal gegen die Wand gelehnt, durchsucht, dann wird jedes Mal ein Beamter steht immer da und fixiert die, der andere durchsucht die. Da gibt es Kollegen, die sagen, also das haben sie noch in wenigen anderen Verfahren und ob das verhältnismäßig ist, da gibt es Blog-Einträge inzwischen, in einschlägigen auch Foren von Journalistenkollegen, die sagen, ob das alles noch verhältnismäßig ist, müssen sie mal sehen. Und wie gesagt, also der Richter hat, wie ich finde, jedenfalls in den ersten Verhandlungstagen tatsächlich auch ein Stück weit klare Kante. Euch natürlich nicht genug klare Kante gezeigt gegenüber den Verteidigern, aber also ich hatte jetzt ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass der Frau Klemke oder so da gekuscht hätte, als sie ihre Befangenheitsanträge und so gestellt haben.
Da ist eine Frage und danach dort. Also erstmal hier vorne.
Ja, es ist weniger eine Frage, sondern nochmal so ein Zurechtrücken des Bildes gerade ganz kurz. Also ich würde mich dir größtenteils anschließen. Ich will noch dazu sagen, es werden alle durchsucht, es werden alle an der Wand fixiert und durchsucht. Die Polizeibeamten haben ja interessanterweise auch immer unterschiedliche Art und Weisen, wie sie das tun, wie intensiv die das machen oder nicht, wo manchmal sich so fühlt, dass sie das gerade lernen würden, aber okay, dahingestellt. Und was ich anderes noch sagen wollte, ist zu diesem Thema dieser Hegemonie. Also ich finde, das macht schon einen krassen Eindruck irgendwie. Da sitzen 15 Nazis, die sind ihre Verteidiger. Zwischendrin schlafen die Nazis, die beömmeln sich über verschiedene Zeugenaussagen, über Aussagen, die gemacht werden, feixen da rum, also die fühlen sich ziemlich sicher. Wenn man sich die Facebook-Profile einiger anguckt, haben die auch schon Statements abgegeben, wo sie genau diese Täter-Opfer-Umkehr-Schiene fahren und wo man herauslesen kann, dass sie sich auf jeden Fall ziemlich sicher fühlen und dass sie die eigentlichen Opfer in diesem Prozess wären und dass dann eine linke Kampagne gegen sie gefahren werden würde. So. Und das finde ich ist auch nochmal, also finde ich einfach nicht ohne.
Aber mal eine ganz blöde Frage, ich meine, klar, da sitzen jetzt 15 Nazis, da sitzen 15 Verteidiger, die szenetypisch sind. Auf der anderen Seite sitzen zwei oder drei Staatsanwälte, je nachdem, zwei Nebenklägervertreter. Das ist ein numerisches Ungleichgewicht, keine Frage, aber die Frage ist, wie hätte man es anders machen wollen mit den ganzen Anklagen? Dann hätte man mehrere getrennte Verfahren machen müssen, die man hätte parallel laufen lassen. Das heißt, da sind wir einfach auch strafprozessual, das geht ja alles nicht so einfach. Also von daher einfach nur aus der Anzahl der Leute zu sagen, da herrscht eine rechte Hegemonie in dem Gerichtssaal. Also mir geht das ehrlich gesagt ein bisschen zu weit.
Ja, aber es gibt ja, wenn ich da kurz beantworten darf, es gibt da unterschiedliche Herangehensweisen. Also das, was jetzt hier in meinen Augen gerade zu Recht kritisiert wird, ist ja nicht die Frage einer numerischen Ungleichgewichtung. Das ist natürlich vollkommen klar, wenn du 15 Angeklagte hast und eine bestimmte Anzahl an Betroffenen, die dann in die Nebenklage weniger und weniger sind, dass dann sozusagen weniger dagegenüber sitzen. Das ist logisch. Ne? Aber das, was damit unter auch geduldet wird, was die klaren politischen Statements von Nazis angeht, sowohl im Zuschauerraum als auch auf der Anklagebank, ist was in anderen Gerichten unter nicht geduldet wird. Das muss man jetzt nicht unbedingt gut finden, dass es vielleicht angekommen war, ja auch irgendwie Verteidiger von Freiheitsrechten sein und sagen, das muss doch denen auch irgendwie möglich sein, halt irgendwie solche Sachen zur Schau zu tragen. Aber es macht natürlich was mit denen, die dort als Zuschauer hinkommen, entweder weil sie selbst aus Ballstedt kommen und die merken, mit was für einem Selbstbewusstsein die da auftreten. Oder es macht halt auch was insgesamt mit der Stimmung in diesem Gerichtssaal. Und das ist schon richtig, die sind rotzfrech.
Das stimmt und die tragen das auch, aber wir wollen auch nicht vergessen, erster Verhandlungstag, Prozessauftakt, der Vorsitzende Richter ist zu einem der Angeklagten, der ein T-Shirt hatte, Solidarität mit Ballstedt und hat gesagt, ziehen Sie sich eine Jacke drüber. Also auch das passiert. Also das wird ja nicht, natürlich tragen die immer noch szenetypisch und ihre Tattoos, ich will das überhaupt nicht beschönigen, aber ich glaube einfach zu sagen, das Gericht ist sozusagen auf dem rechten Auge blind, das würde glaube ich zu weit gehen.
Also das habe ich überhaupt nicht
Nein. Das wäre ja eine sehr pauschale Behauptung. Ja, ne, das hat er gemacht, Solidarität mit Ballstedt. Ich finde aber jetzt auch aus Perspektive der Geschädigten, finde ich, too white for you, was er übersehen hat, und support your local hooligan mob, und da kommt eine Faust aus dem Angeklagten geflogen und es werden Geschädigte an diesem Tag vernommen. Ne? Also das nimmt das Gericht dann nicht mehr wahr. Ich glaube, dass die Wahrnehmung, die kann ich total nachvollziehen mit dieser rechten Hegemonie, gerade aus diesem Zuschauersaal. Ne? Es ist total faszinierend, wie sich die Perspektive ändert, wenn man nur woanders sitzt in so einem Saal. Nein, es ist tatsächlich so. Ne? Es ist auch eine, also man nimmt ja auch so eine Übermacht wahr, offensichtlich, wenn man öfter mal Nazis verteidigt, findet man, dass wer schreit, hat Unrecht, keine Berechtigung mehr hat. Also ne, auch wenn so gebrüllt wird, ne, das nimmt ja Raum und die Akustik des Saals macht das noch so. Ich kann das total nachvollziehen, aber wir sind am Anfang dieses Prozesses und ich glaube, dass der Zeitpunkt durchaus noch kommen wird, wo denen klar wird, was ihnen da gegenübersteht. Ihnen steht eine Anklage gegenüber, die sie mehrere Jahre Freiheitsstrafe kosten kann. Guter Hoffnung haben wir da alle. Und die wirklich für sie, also wir sind noch nicht in einem Stadium angekommen, wo man sagen muss, die für sie gefährlichen Zeugen sind überhaupt schon vernommen worden. Das muss man ja auch mal sehen. Also es hat doch keiner erwartet, dass jemand von den Geschädigten da sich hinsetzt und sagt, Angeklagter 3, 4 und da hinten in der hintersten Reihe, den habe ich auch erkannt. Das war doch allen vorher völlig klar. Ich glaube, da muss man einfach das nochmal ein bisschen abwarten. Da muss man auch nochmal Situationen kommen lassen, wo das dann die Zeiten auch für Befragungen der Nebenklage sind. wenn es solche Warnungen gibt, dass es ein besonders hartes Vorgehen gegen Zuschauer gibt oder so. Ne? Wir bekommen das nicht mit, wir dürfen da qua unserer Ausweise einfach durchlatschen. Dann ist es doch die Möglichkeit, sich an Presse zu wenden, sich auch mal an Nebenklage oder auch an das Gericht. Ne? Also auch man kann auch als Zuschauer sich beim Gericht darüber beschweren. Dann kann man das wirklich tun. Und nochmal zu diesem, ne, die Polizeibeamten sind da zusammengebrochen. Na klar, wir waren auch von der Nebenklage an dem Tag enttäuscht. Ne? Problem ist nur, alle, die da auf dieser Nebenklagevertreterbank sind, die sind eigentlich hauptberuflich Strafverteidiger. Ne? Das ist ja die Situation, die wir uns meistens wünschen würden, dass Polizeibeamte nicht ihren Einsatzbericht von vor 2 Jahren wortgleich wieder herbeten können. Ne? Also kann das verstehen aus der Perspektive, aus Strafverteidigersicht, ja, war ein guter Tag. Ne?
Hat sich erledigt. Dann war erstmal da hinten, genau.
Ich wollte nur ganz kurz zur Behandlung der Zuschauer nochmal das Beispiel aus Bremen, also da war ich nicht gerade letztens, das Valentin-Verfahren gegen sozusagen den Antifaschisten, wo es, da herrscht eine linke Hegemonie sozusagen im Zuschauerraum, da gibt es gar keinen Arzt, da gibt es nur Linke und die dürfen alle keine politischen Botschaften auf ihren T-Shirts haben. Ne? Und da geht es dann nur sowas wie Solidarität mit oder Antifa oder irgendwelche Geschichten, das ist alles nicht erlaubt und das ist da auch kein Skandal oder so. Also das mag, finde ich, auch nicht gut sozusagen, aber nur als Relation. Und das ist sozusagen das liberale Bremen.
Ich würde vielleicht mal kurz noch eine Lanze, also weil ich das fühle, das ist ein bisschen schief jetzt, eine Lanze für Pulse, den Richter brechen müssen. Weil deine Formulierung war Burgfrieden. Ich glaube, das ist mit der Verteidigung, weil ich glaube, so ist es nicht. Ihr habt es am Anfang dargestellt, dass Pröbstl versucht, das politisch aus dem Verfahren rauszuhalten. Ich glaube, das macht er aus einer Schwächeposition heraus, weil er versucht, das Verfahren zusammenzuhalten. Also weil es ihm darum geht, irgendwie geradlinig durchzukommen mit einer Beweisaufnahme, dann am Schluss ein schönes Urteil schreiben, mit einer Verurteilung, mit einem klaren Delikt, was er sozusagen verurteilen kann. Und deswegen versucht er alles, was unwegbar ist, rauszukicken, was ihm sozusagen das Verfahren kaputt machen kann. Und deswegen versucht er, diese politischen Geschichten rauszuhalten. Und das macht er ja der Nebenklage gegenüber, aber das macht er, das könnt ihr ja auch nicht negieren, macht er ja auch gegenüber den Verteidigern. Also Klemke, du hast es ja auch dieses Beispiel gebracht mit den Erklärungen, die er abgegeben hat. Er ist, also diese ständigen Prozessunterbrechungen hatten ja auch sehr viel damit zu tun, dass Herr Klemke zum Beispiel bestimmte Fragen nicht zugelassen hat. Das war zum Teil auch durch die Nebenklage oder die Staatsanwaltschaft, aber eben auch durch das Gericht. Das Gericht hat auch versucht, da Grenzen zu ziehen und hat sozusagen auch versucht, diese Strategie der Verteidigung abzuwürgen, zu sagen, hier gäbe es eine Auseinandersetzung zwischen links und rechts und das habe sich hochgeschaukelt. Das ist ja so ein bisschen die Klemke-Strategie, zu sagen, hier, da gibt es einen bösen Antifa e.V., der in Ballstedt sozusagen eingesickert ist und die Leute aufgehetzt hat und die armen Nazis mussten sich dann wehren. So, das ist ja die Strategie von Klemke und auch der tritt der Richter ja geht entgegen. Also er sagt, in unserem Sinne verhindert er die politische Aufarbeitung der Motivation der Nazis, aber er versucht das auf der anderen Seite auch. Also von daher, also ich will ihn sozusagen jetzt nicht exkulpieren, indem ich sage, das ist alles toll und finde ich richtig, aber es ist nicht so, wie es jetzt ein bisschen wie Pfanne rüberkommt, dass er jetzt mehr oder weniger das Politische nach links abwirkt und die Nazis machen das. So ist es nicht.
Ja, bitte, ich würde es auch machen, aber
wir müssen jetzt.
Ja, ich glaube, es war einfach eine Kommentierung und ich glaube, das ist schon klar, die beiden Perspektiven.
Nee, es ist, ja, würde ich recht geben, wenn man nach dem 4. Verhandlungstag jetzt den Schnitt macht und diesen Schluss zieht, würde ich sagen, ja. Aber genau das, was Klemke versucht hat und was in den ersten Verhandlungstagen sehr klar und strikt vom Gericht unterbunden wurde, lässt das Gericht selber einsickern jetzt und stellt die Fragen selber. Und das ist das Fatale. Das Gericht stellt die Fragen jetzt selber nach der Scheibe. Und das Gericht könnte sagen, es interessiert mich echt einen Feuchten, weil es ist kein Rechtfertigungsgrund. Es gibt für mich überhaupt keinen Grund, das zu erörtern. Also das hat nicht mal in der Strafzumessung irgendwas zu suchen. In der Strafzumessung hat was zu suchen, was die Leute für eine Tatmotivation haben. Und eine Tatmotivation ist eine Meinung. Und wenn das Gericht dann Fragen danach unterbindet, was die ideologischen Hintergründe sind, und sagt, ich beziehe mich auf den Bundeszentralregisterauszug, das heißt, das, was an Vorstrafen bekannt ist, dem Gericht über die Angeklagten, eine Ideologie wird doch nicht bestraft, eine Ideologie steht doch nicht im Bundeszentralregister, dann macht das Gericht sich mit der Verteidigung gleich. Und da würde ich dir halt einfach widersprechen.
Ich finde es total interessant, das zu hören, also von dem Leutstedt-Prozess und von dem Verlauf, weil ich sehe ganz viele Parallelen zu dem Kunsthaus-Prozess, der
auch abstechen, weil die Leute hören ja, aber du kommst ja, hier ein bisschen rum, weil das hört man
genau. Also nochmal, also ich finde es total interessant, das jetzt zu hören, wie so, also Teile aus dem Prozess jetzt zu hören, weil ich sehe ganz viele Parallelen zu dem Prozessverlauf im Kunsthaus-Prozess. Ich sehe die Parallelen, wie selbstbewusst die Angeklagten aufgetreten sind. Also den T-Shirts, hier ist the final solution, genau identisch, gleiche T-Shirt. Also klare Statements, es gab keine Rüge. Die Nebenklage rügte erst dann, hat gesagt, also irgendwie, wir würden erwarten, respektvolles Auftreten vor dem Gericht, Respekt vor dem Gericht. Später in der Pause sagte das Gericht dann auch, wir sind dankbar, wenn sie überhaupt kommen. So, also so ist die Haltung, also mangelnd, aus unserer Sicht auch, mangelnde Durchsetzungsfähigkeit, also oder das haben wir so empfunden, gegenüber ja, solchen politischen Statements, also die auch über Kleidung passieren. Das Zweite, was ich auch mit erstaunlich dachte, ist nur bei uns gelaufen so, und habe überlegt, ob das damals, welche verfahrenstechnische Gründe das waren, dass man gesagt hat, das Politische stellt man zur Seite, sondern betrachtet nur die Straftaten, die Gewalttaten. Sozusagen, dann ist der Prozess auseinandergesplittet worden. Man hat nicht mehr diesen ursprünglichen Ursprung gesehen. Das war eine politische Tat, das war auch der Auslöser. Und hat gesagt, es gibt kein Gesinnungsurteil bei uns und hat sich nur noch auf die Straftaten berufen. Was dazu geführt hat, dass im Laufe des Prozesses das schwierig wurde, der geistige Brandstifter, führender Nazi, Gutmannshausen und so, der ist nicht verurteilt worden, weil er war nur geistiger Brandstifter. Also es gibt kein Gesinnungsurteil. Die anderen, die tatsächlich Taten hatten, da wurde es ganz schwer, jedem genau jeden Schlag zuzuweisen. Dann ist ein Großteil auch freigekommen und nur der eine, wo es definitiv klar war, er hat den Schlag geführt, der ist verurteilt worden. Und das sehe ich das Problem. Also es wird so seit, wie soll ich sagen, zerkleinert, dass am Ende der Zusammenhang verloren geht und dann so eine Urteile gefällt werden. Und das wollte ich auch nochmal dazu sagen, ganz kurz. Als ja, Eindruck.
Ich würde nochmal ganz kurz auf das Gericht eingehen, weil nicht um die Verfahrenssachen, wie Pröbste das führt, sondern einfach so eine Sache, wie es zum Beispiel den Zeugenschutz angeht, was die Betroffenenperspektive angeht. Und zwar insofern muss man sagen, dass das Gericht das erste Mal, das eigentlich wir erleben so als Opferberatung, dass es möglich ist, dass dort ein Zeugenschutzraum jedes Mal zur Verfügung gestellt wird, dass dort ein Zeugenbeistand beantragt wird, noch gleich durchgewunken wird, noch nie ein Problem gab. Da hatten wir, haben wir Erfahrungen im Gericht, das gibt es gar. Also das kann man sich nicht vorstellen, wie locker und schnell das hier funktioniert. Also zumindest, dass man halt sagen kann, dass das Gericht an dieser Perspektive interessiert ist und das versteht und das nachvollziehen kann, das ist zumindest schon mal ein Vorteil, den man da in diesem Gerichtsverfahren oder den wir so das erste Mal erleben, so in dem ganzen Zusammenhang. Was aber richtig ist, ist halt diese Angst sozusagen, die ich auch habe, ist halt das Ähnliches, rauskommt wie bei dem Kunsthausprozess, wo dann halt ein Täter irgendwie das politische Motiv genommen wird, weil das halt jetzt auch keine Rolle mehr spielt. Und das kann man in dem Prozess, muss man sagen, wenn man dort diese Zeugenaussage macht und dort sitzt und dann gefragt wird wegen diesem Stein und dann wird das alles wieder so nachgefragt, ist es halt insgesamt sehr ruhig, merkt man dort. Ne? Also so irgendwie, es gibt nicht wirklich so einen Gegenwind, so irgendwie, was halt manchmal sehr belastend ist, auch für die Betroffenen, sozusagen, dass man das halt nicht merkt. Ne? Irgendwie, dass es da halt noch mehr, das liegt nicht der Nebenklage geschuldet, sondern es ist einfach insgesamt auch mit der Staatsanwaltschaft und so weiter, dass man da halt nicht mehr interveniert, das überhaupt ins Zentrum dieser Frage oder dass Klemke da so einen ganzen Tag bestimmen kann, irgendwie mit seinen Anträgen und dass man halt irgendwie da halt kaum Möglichkeit hat, das halt mit reinzubringen. Ansonsten, was mich nochmal interessiert, was vorhin diskutiert wird, wo wir jetzt vielleicht schon weg sind, es geht nochmal um diese Planung der Tat. Wie organisiert war das? Wie organisiert war eigentlich dieser Angriff? Und da muss ich nochmal sagen, dass ich halt das Gefühl habe, das ist ja so von den Tätern nicht das erste Mal sozusagen und gemeint waren politische Gegner, wie wir das eigentlich in diesem ja auch als größte Zielgruppe halt festgestellt haben. Es war gemeint, natürlich zum Beispiel diese Allianz dagegen rechts, die es in Ballstedt gibt, die mit, damit halt auch angegriffen werden sollte, und das Ziel hat man erreicht. Im Wesentlichen findet in Ballstedt überhaupt nichts mehr statt, was gegen rechts irgendwie sich zu äußern. Die Angst ist halt einfach da. Auch die Täter sind ja vorher schon in Zusammenhängen aufgefallen. Da ging es ums Juwel in Gotha, irgendwie, dass man halt da schon, dass da Angriffe stattgefunden hat. Wer da jetzt im Einzelnen dabei war, kann man nicht sagen. Aber immer wieder fällt man halt damit auf, dass man politische Gegnerinnen angreifen will. Und so merkt man halt auch dieses Selbstbewusstsein in diesem ganzen Prozess, wie man halt auch gegenüber anderen Leuten auftritt, und man halt auch einfach keine Angst zu haben braucht, weil es einfach nicht viel passiert. Das finde ich auch immer sehr bedrückend, sozusagen. Genau.
Vielleicht dazu noch mal einen Satz zu dem, was du vorher gesagt hast mit dem Zeugenschutzraum, weil ich vorhin auch was dazu gesagt habe, wie sich sozusagen die rechte Szene in Thüringen so jetzt eben nicht versteckt nach dem Aufliegen des NSU. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Strafverfolgungsbehörden und die Justiz und die Polizei, da gibt es noch ganz viel zu tun, das ist überhaupt keine Frage. Also die Frage von, wann wird ein rechtes Motiv als Tatmotiv tatsächlich zugeschrieben, wo gucken die vielleicht nicht hin, da gibt es auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Baustellen. Aber, und da will ich glaube ich auch mal tatsächlich so eine kleine Lanze wenigstens auch brechen für das, was nach dem NSU in Thüringen passiert ist mit den Sicherheitsbehörden, da hat es eine erhöhte Sensibilisierung gegeben. Und dass eben ein Zeugenschutzraum relativ problemlos zur Verfügung gestellt wird. Nein, aber es ist im Vergleich zu dem, was vorher war, tatsächlich, glaube ich, eine Verbesserung. Wie gesagt, da gibt es noch ganz, ganz viele Dinge, die da schief laufen, das ist überhaupt keine Frage. Aber es gibt immer wieder tatsächlich Bestrebungen, dass man merkt, da ist im Nachgang des Aufliegens des NSU, ist da schon eine erhöhte Sensibilisierung tatsächlich auch passiert. Also das würde ich schon sagen.
Also ich habe eher den Eindruck jetzt, wie gesagt, ich bin nicht so in Thüringen mit drin, aber ich habe eher das tatsächlich dem vehementen Auftritt oder diesem Instrument Nebenklage eher geschuldet ist, was wir hier ja ganz massiv auch haben. Ich finde, also ich habe das jetzt im Ganzen so ein bisschen verglichen mit Prozessen, die ich jetzt in Mecklenburg-Vorpommern beobachtet habe. In Mecklenburg-Vorpommern ist es tatsächlich so, auch vor allen Dingen nach dem Übergriff in Pölchow auf junge Leute, eine ganze Gruppe von Fusion-Teilnehmern, Festival-Teilnehmern, die im Zug nach Rostock von NPD und Nazis ganz massiv zusammengeschlagen und angegriffen worden. Also im Pölchow-Prozess ist es so abgelaufen, dass alle mit Angst kaum ausgesagt haben, dass das Ganze wirklich eigentlich völlig in die Hose gegangen ist, weil auch die Privatdaten der jugendlichen Opfer alle bekannt geworden sind. Das war eine Katastrophe, der ganze Prozess. Der wirkt sich noch heute in Mecklenburg-Vorpommern aus. Wir haben da auch Rollkommandos, wir haben da auch diese konzertierten Übergriffe in letzter Zeit, wir haben die Brandstiftung an der Scheune in Jamel, wir haben in Güstrow massive Übergriffe zurzeit, aber da ist eben die Folge, dass sich keiner mehr meldet. Es will keiner mehr Anzeige erstatten, es will keiner mehr überhaupt das zum Prozess kommen lassen. Ich habe mit den Güstrow-Prozess, den letzten gegen Peter Reit erlebt, da hat die Frau des Bürgermeisters gesagt, hätte ich bloß niemals was gesagt, als die wirklich bei denen auf dem Grundstück standen und da eine Aktion gemacht haben. Die hat vor Gericht gesagt, hätte ich das bloß alles nicht gemacht. Und die haben keine Nebenklagevertretung gehabt. Die haben keine Opferbeistand. Da war das Lobby da, aber die können das nicht abdecken in diesem Ausmaß. Das heißt, da ist einfach schon das Kind total in den Brunnen gefallen. Also da haben wir eine ganz andere Situation in den Prozessen schon. Also wenn man das, von daher ist das natürlich auch jetzt im Gegenteil wiederum auch ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, dass man sich solche Dinge eben wie diese Provokation durch diese Messages, das sind ja klare Aussagen der Nazis, auch mit T-Shirts dort aufzutreten und sich überhaupt so zu verhalten. Also ich glaube, da muss einfach von uns aus auch, da müssen wir, ich fühle mich da als Journalistin natürlich auch ganz gezielt auch nochmal aufgerufen, da müssen wir einfach nochmal Druck machen. Das kann so nicht sein. Das könnt ihr nicht alleine leisten. Da müssen wir einfach auch nochmal eingreifen, dass wenn es diese Hegemonie, wenn es diese Dominanz, dieses Verhalten, diese Provokationen da gibt, dann müssen wir darauf reagieren. Dann müssen wir das thematisieren. Und ganz klare Ansage, finde ich, nochmal. Ja.
Ich habe nochmal eine Frage und eine Anmerkung. Die erste Anmerkung nochmal zu vorhin. Also mir persönlich ist es so gegangen, ich war einmal bei dem Prozess und danach wussten auf einmal die Nazis meine Adresse. Da fragte ich mich auch, wie kann das zustande kommen, wenn hier Daten geheim gehalten werden. Und die andere Sache ist, es gab diesen einen Prozess, wo es glaube ich 25 Gerichtsentscheidungen gab. Und das, also das war für mich irgendwie so total lächerlich. Also hat dieser Nazi-Antrag Klemke das Ganze ins Lächerliche gezogen. Und da ist meine Frage mal hingehend, kann das Gericht da nicht irgendwas Konkretes machen? Aber der hat diese Frage, ob irgendwelche Leute auf irgendwelchen linken Demos waren und in irgendwelchen linken Zusammenhängen waren, fast jeden Zeugen, der dort da war, gestellt und immer wieder. Und das Gericht musste jedes Mal eine gleiche Entscheidung treffen, was 5 Minuten gedauert hat. Der Zeuge muss dafür mal wieder rausgehen und wieder rein. Und das hat einfach total in die Länge gezogen. Kann man nicht einfach als Gericht irgendwie sagen, ja, wir haben das einmal entschieden, das geht jetzt für alle Zeugen? Oder wie sieht das da aus?
Antworte ich auch gleich drauf. Ich würde noch mal kurz eine Sache sagen, zu dem, was Andrea gesagt hat. Also ich glaube, das ist jetzt gerade gar nicht so sehr dem Instrument der Nebenklage geschuldet, dass es da jetzt sowas wie Zeugenschutzräume gibt, sondern glaube ich auch der Vehemenz des Auftretens von den Opferhilfestrukturen einerseits und andererseits natürlich auch der pressetechnischen Resonanz. Also das Gericht weiß um die Bedeutung dieses Verfahrens. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, also ich halte es für eine Selbstverständlichkeit, dass es einen Zeugenschutzraum gibt.
Ja,
ich würde das nicht als einen Erfolg verbuchen, ja, sondern
weil das ist kein Standard.
Ja, aber okay, also ich würde es für einen Erfolg verbuchen der Opferschutzstrukturen. Aber ich würde es nicht als einen Sieg der Rechtsstaatlichkeit erachten oder als eine besondere Kür des Gerichts, dass jetzt hier ein Opferschutzraum sozusagen zur Verfügung gestellt wird und das dann besonders hervorwürdigend. Also damit habe ich irgendwie so ein bisschen meine Probleme, weil wenn das jetzt Rocker wären, die zugeschlagen hätten und es würde irgendjemand da hinkommen und würde sagen, ich brauche einen Zeugenschutzraum, da würde überhaupt nicht drüber diskutiert. Also habe ich halt andere Erfahrungen gemacht. Zeugenschutzraum gab es vorher noch nie irgendwie da zu diskutieren, aber insofern bin ich da schon der Auffassung, dass es einfach der Vehemenz und das ständige Insistieren und halt auch der Klarheit, dass da kein Zeuge ohne jemandem von den Opferschutzverbänden auftritt, geschuldet ist, dass es jetzt diese Strukturen da halt auch gibt. Das ist natürlich dann auch immer wieder Finger in die Wunde und immer wieder Vehemenz und so weiter. Zu deiner Frage, das Gericht hätte viel früher etwas machen können, was es am Ende gemacht hat und was am Ende dann Klemke auch dazu geführt hat, dass er zurückgezogen hat. Nämlich ihm anzudrohen, das Fragerecht zu entziehen. Jetzt bin ich natürlich auch, ich bin Strafverteidiger, ich finde, das Fragerecht ist eine heilige Angelegenheit. Da halt irgendwie ranzugehen, finde ich, da habe ich halt zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Allerdings hat er es da massiv überdreht und hätte auf jeden Fall auch schon viel früher rausgenommen werden können vom Gericht. Das war zumindest unsere rechtliche Auffassung auch. Und letztendlich hat das Gericht auch erst auf einen entsprechenden Hinweis, dass es eine bestimmte Norm gibt, die ihm möglicherweise den Gesamtentzug dieses Fragerechts für diesen einen Komplex und diesen einen Tag gibt, dazu geführt, dass das Gericht dann tatsächlich auch das angedroht hat. Und als es dann angedroht hat, hat Klemke zurückgezogen. Dafür hätte man vielleicht nicht 20 gerichtliche Entscheidungen gebraucht. Da hätte man das auch schon mal nach 10 machen können. Aber wie gesagt, es ist eine sehr besondere Sache, einen Verteidiger in das Fragerecht reinzuquatschen. Also da hat man dann auch plötzlich, auch auf der Nebenklageseite, denkt man sich, wow, da kann ich aber jetzt gerade nicht unbedingt viele Argumente für finden, um Himmels Willen. Ne? Das ist halt irgendwie schwer zu begründen. Ne?
Ich hätte noch mal eine Frage. Bei einer vielleicht Lappalie, wo aber jetzt zum Beispiel ein Zeuge aufgerufen ist, also ganz kurz, das ist nächste Woche und ich weiß, da geht es um auch einen bekannten Neonazi und derjenige, welche der Zeuge ist, da geht es um eigentlich nur eine Beleidigung, die aber aus Symbolcharakter auch verfolgt werden sollte und so weiter und so fort. Und da derjenige jetzt aber die ganzen Hintergründe kennt und genau weiß, wenn er jetzt sagen würde, er sagt nicht aus, wird es gar nicht weiter verfolgt, aber auch Angst hat, da auszusagen, weil er dem ja genau gegenüber sitzt, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, dass derjenige geschützt wird.
Also, ich würde tatsächlich mal so was vertrauensvoll an Eska.
Okay. Und zwar ganz schnell.
Ja. Also nochmal so sozusagen der Hintergrund dazu. Eska gibt es in Thüringen, in allen ostdeutschen Bundesländern gibt es zum Glück auch Opferberatungsstellen. Der Westen rüstet langsam nach, aber genau das ist so eine Situation. Also wir als Beratungsstellen können zumindest dafür sorgen, dass zum Beispiel die privaten Daten der Zeugen, Betroffenen aus den Akten geschwärzt werden, sodass irgendwie wir als ladungsfähige Anschrift fungieren, was halt total wichtig ist, weil genau in diesem Kontext
das ja eine totale Bedrohungssituation ist und auch die Angst dann rumgeht, wenn ich jetzt hier was mache, dann kommen die ja erst recht zu mir. Also da ist da, ich glaube, ihr könnt nach der Veranstaltung auch einfach nochmal miteinander quatschen.
Dankeschön.
Ansonsten würde ich jetzt nochmal so als abschließendes Statement von euch, vielleicht, ich meine, hier sitzen ein paar Leute, die kommen irgendwie alle aus Thüringen, Erfurt, was, wenn ihr so guckt, was braucht ihr, was wünscht ihr euch vielleicht für den Prozess, was wünschen sich eure die Betroffenen, die ihr vertretet, was würdet ihr da vielleicht auch sagen, nochmal, was zu nutzen hier?
Ich mal fragen an, Wunschzettel.
Ich soll anfangen, Wunschzettel zu schreiben. Tja, also ich glaube, wenn die Resonanz in den jeweiligen, ich weiß auch, dass das schwer zu erreichen ist, weil jeden Mittwoch diese Prozesse laufen. Aber je stärker wir in den Zuschauerräumen auftreten in einem solchen Gericht, desto besser ist das einerseits auch für das Selbstbewusstsein der Nebenklagevertreterinnen und Vertreter. Es ist auch besser für, gegen das Selbstbewusstsein der Nazi-Vertreterinnen und Vertreter. Das ist da auch eine ganz gute Sache. Und kann vielleicht auch was mit diesem Hegemonialbild sozusagen machen, wenn da mehr Leute da sind. Das ist natürlich, wie gesagt, eine sehr aufwendige Sache da, aber man bricht sich, glaube ich, keinen Zacken in der Krone hin und wieder mal mittwochs da zu sein, wenn man gerade Zeit dafür hat. Das ist die eine Sache. Dann die andere Sache, es gibt ja Presse, die tatsächlich auch sehr regelmäßig immer mal wieder darüber berichtet, insbesondere die Thüringer Allgemeine. Da würde ich mir wünschen, dass sozusagen als Adresse an die Journalistinnen und Journalisten, dass man vielleicht häufiger mal den Beistellprozess auch vielleicht mit einzelnen Ereignissen hervorhebt und auch darstellt, wie brutal dieser Angriff eigentlich gewesen ist, insbesondere dann, wenn man das auch ganz gut machen kann, wenn einzelne Zeuginnen und Zeugen dazu berichten können, wie viel Blut überall war, wie groß die Angst war, wie die Ereignisse im Nachgang direkt danach geschildert worden sind. Das sind alles so Sachen, die aufzeigen können, wie gefährlich diese Gewalt ist und die auch das immer wieder in den richtigen Fokus packen kann, wenn man das auch in der Presse immer wieder thematisieren kann. Und dann ist natürlich die Politik ein Stück weit gefragt, die auch diesen Prozess zum Anlass nehmen kann, um entsprechende Statements auch rauszubringen. Also ein größerer Fokus auf diesen Prozess kann auf keinen Fall schaden.
Nochmal von deiner Sicht so auf Beistell, wie geht es weiter? Irgendwie das Innenministerium hat auch also Esra hat einerseits Zahlen veröffentlicht, wo sie sagen, es hat eine Verdopplung der Gewalttaten stattgefunden. Das Innenministerium hat die PMK-Zahlen, politisch motivierte Kriminalität, wo auch deutlich wurde, dass die rechten Angriffe enorm zugenommen haben in Thüringen. Sozusagen, wie geht es weiter in Thüringen und wie ist auch sozusagen aus deiner Sicht die Berichterstattung, du hast zwar öfters gesagt, ist so wellenförmig und im April wird dann bestimmt wieder was kommen, sozusagen, was muss da vielleicht so für dich aus deiner Sicht noch passieren? Wie wird das Thema in Thüringen weitergehen?
Also ich glaube, das Thema in Thüringen wird also Ballstedt als Prozess wird weiter virulent sein. Wie gesagt, das kommt in Wellen, machen wir uns nichts vor. Also jeden Mittwoch, genauso wie es schwierig ist, jeden Mittwoch da Leute hinzukriegen, wird es auch schwierig sein, jeden Winkelzug dieses Prozesses zu berichten. Da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Was das Thema rechtsextreme Gewalt angeht, da würde ich sagen, ist der Ausblick in Thüringen, aber vermutlich, also in Thüringen vielleicht besonders, aber auch in ganz Deutschland eher schwarz. Also ich glaube, 2016 wird eher schlimmer als 2015. Das ist, glaube ich, jetzt auch nach den Wahlergebnissen vom letzten Sonntag und allem, was da danach noch uns blühen wird die nächsten Monate, relativ offensichtlich. Also wenn die Zahlen nächstes Jahr, die Zahlen von Esra, aber auch die Zahlen aus der PMK, nochmal um 20% über den 15er-Zahlen liegen, wäre ich ehrlich gesagt überhaupt nicht überrascht, weil tatsächlich es ist eben nicht nur, also es ist natürlich Ballstedt als ein besonders brutaler Übergriff, aber wenn man eben mal bei den AfD-Demos hier in Erfurt war, wenn man mal bei Ligida war, wenn man mal bei Pegida war, das Klima auf der Straße ist definitiv ein anderes geworden und das schlägt sich da natürlich schlicht und ergreifend auch nieder und das wird sich auch, fürchte ich, in den Opferzahlen und in den Zahlen der gewalttätigen Übergriffe widerspiegeln. Und vielleicht noch ein Satz. Klar, den Wunsch, den Sven da geäußert hat, das alles aufzuschreiben, kann ich absolut nachvollziehen. Kann ich aber auch sagen, das ist alles schon passiert und man kann es halt nicht jeden Mittwoch machen. Nichtsdestotrotz, das wird immer wieder auch thematisiert werden. Und auch gerade, wie viel Blut da auf dem Boden war, Das kann ich sehr, sehr selbstbewusst sagen. Also ich zum Beispiel habe das bei der ersten Zeugenvernehmung geschrieben, die Kollegen haben das geschrieben. Also diesen Fokus gibt es tatsächlich und auch dieses Ernstnehmen und sehr Ernstnehmen der Opferperspektive.
Wie schätzt du nächstes Jahr ein? Also wird das alles, also so was ist deine Perspektive und was muss vielleicht passieren, um auch nochmal das deutlich zu machen, was du ja angesprochen hast, dass Beistedt so eine besondere Bedeutung auch im bundesweiten Kontext hat, um das vielleicht auch nochmal weiter hervorzuheben und damit in den Diskurs reinzubringen?
Ja, ich bin da momentan auch sehr pessimistisch. Also ich, man muss jetzt natürlich erst Mai plauen nochmal angucken. Also die Szene, gerade die Szene auch, die zu den Angreifern im Beistedt gehörte, mobilisiert nach Plauen. Das Vogtland ist gerade Katastrophengebiet ohne Ende. Wir haben eine rassistische Bewegung ohne Gleichen zurzeit. Wir haben eine enthemmte Gesellschaft, die eigene Wahrnehmung von Wahrheiten hat, die teilweise den sozialen Netzwerken, in Anführungsstrichen sozialen Netzwerken, mehr glaubt als jeder Recherche, jeder investigativen Auseinandersetzung, jeder Opferberatungsstelle. Also wir haben, ich ehrlich gesagt, ich bin auch gerade sowas von überfragt hinsichtlich dieser Entwicklung. Und wir haben natürlich jetzt auch eine absolut bereitwillige Szene, sich zu radikalisieren und Zeichen zu setzen und auch Dominanzgebaren ganz klar weiterhin voranzutreiben. Die wollen einfach diese Vormachtstellung, die sie durch diese rassistische Bewegung in der Gesellschaft auch haben, die wollen sie natürlich jetzt auch ausbauen. Und ich würde mir auch wünschen, und wir haben ja manchmal auch die Gelegenheit als Fachjournalisten, es ist zwar ein bisschen unglaubwürdig, aber wir machen dann auch Schulungen bei der Richterakademie. Es sind natürlich immer freiwillige Richter und Staatsanwälte, die sich da anmelden, aber das ist natürlich für uns eine wahnsinnig gute Gelegenheit, mit denen ins Gespräch zu kommen. Aber für mich ist das auch nochmal ein Ansatz, ob wir nicht aufgreifen sollten, weil das ist auch in München so wahnsinnig frustrierend und in allen anderen Prozessen, dass Nazis sich da so gerieren. Und weil du das nochmal mit dem Valentin-Prozess gesagt hast, dass da eben diese T-Shirts zum Beispiel, als eines der Beispiele wirklich dieses Tragen eben untersagt wurde, warum können wir das nicht vehementer auch gegen Nazis durchsetzen? Also das ist für mich auch nochmal so ein Ansatz, wo wir einfach versuchen, dass wir da, ich finde auch Rügen, Verhaltensmaßnahmen, auch Ausschluss aus den Gerichtssälen, sowas muss viel strenger auch verfolgt werden, wenn sie wirklich so pöbeln und provozieren und Angst einflößen. Also ich glaube, da müsste man auch diskutieren, auch da müssen wir nochmal vielleicht das nicht so hinnehmen, sondern nochmal mehr Aktivität zeigen. Ja, und ansonsten pressemäßig sehe ich da momentan ehrlich gesagt ziemlich schwarz, weil ich glaube, zur Urteilsverkündung wird wieder ein Presseimpuls sein. Ansonsten muss man sich wirklich auf die Lokaljournalisten hier verlassen. Wir versuchen das natürlich für Fachportale, muss ein bisschen Werbung machen, Endstation Publikative, Blick nach rechts und so weiter, sind dran, berichten auch darüber. Also auch diese Portale sind wichtig, finde ich. Auch da kann man sich Nachrichten holen. Aber die überregionalen großen Medien, Mainstream-Medien, ich weiß nicht, ob da ein großes Interesse in den nächsten Monaten auch hervorzurufen ist. Leider.
Okay, vielen Dank für dieses Podium. Die Leute sind auch alle noch da. Ich glaube, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr bestimmt noch mal ein paar Sachen nachfragen. Toll, dass ihr hier wart. Auch nochmal ganz zum Schluss vielen, vielen Dank an Esra, die das Ganze organisiert haben, die Anträge geschrieben haben und so weiter und so fort. Die auch vor allen Dingen einen super Job machen, dahingehend, dass sie dazu beitragen, dass es tatsächlich eine Dokumentation des Prozesses gibt. Es gibt einen Blog, wo man das alles nachlesen kann. Wie ist die Adresse nochmal?
Beistedt 2014.
Genau, also guckt darauf, geht hin. Seid solidarisch mit den Betroffenen, bleibt solidarisch und habt noch einen schönen Abend und vielen Dank, dass ihr hier wart. Okay.